Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit einer neuen Ausgabe der Plattform hier heute Nachmittag auf der 102,6 bei Radio Free FM mit dem Thema Motorsport. Und ja, steht in der Ankündigung, es geht um DTM, es geht um die Formel E, es geht um Automobilrennsport und ich freue mich, dass er da ist. Ich begrüße ganz herzlich den Maro Engel aus der DTM und ja, aus der Formel E und aus dem Langstreckensport. Schön, dass du da bist. Hallo Maro.
Ja, hallo. Freue mich sehr, hier zu sein.
Mein Name ist Michael Trost im Übrigen. Und ja, Maro, wir haben es schon angesprochen, du bist in verschiedenen Rennserien aktiv. Aber ich denke nicht, jeder Zuschauer weiß, wer der Maro Engel ist. Ich vielleicht schlage vor, vielleicht macht man eine ganz kurze Vorstellung. Erzähl ganz kurz mal, wer du bist und wo du herkommst. Wie der Bezug zum Motorsport ist, so ganz in Kürze, damit die Zuhörer auch wissen, wer da im Studio ist.
Ja, wo soll ich anfangen? Am besten irgendwo in der Kindheit. Also ich war schon immer sehr autobegeistert. So erzählen zumindest meine Eltern. Und hatte die Möglichkeit, dann relativ früh mit dem Kartfahren anzufangen. Das hat mir Spaß gemacht. Wir haben die Wochenenden an der Kartbahn verbracht und dann ging es mal irgendwann zu einem regionalen Rennen. Oder so einem lokalen Rennen, das lief ganz gut. Dann hat man gedacht, ja, könnte man ja noch ein zweites oder ein drittes fahren. Daraus wurde eine kleine Meisterschaft und dann war es irgendwann national und ja, dann ging es auch in Richtung international und hat sich dieser Wunsch und das Ziel, Profirennfahrer zu werden, entwickelt. Mittlerweile, dieses Jahr vor allen Dingen, habe ich, denke ich, ja, mein absolutes Wunschprogramm zusammen. Ich gehe jetzt ab diesem Wochenende erneut in der DTM an den Start für Mercedes-AMG. Gehe mit Venturi, dem Venturi Formel E Team in der Formel E an den Start und mir auch ganz wichtig, besonders die Langstreckenrennen wie der Klassiker 24 Stunden Nürburgring mit Mercedes AMG, auch dort in unserem AMG GT3, die weltweit großen GT3 Rennen. Das sind eben Nürburgring 24 Stunden Rennen, Daytona 24 Stunden Rennen, Bathurst in Australien das 12 Stunden Rennen oder auch der Weltcup in Macau am Ende vom Jahr,
den du auch schon mal gewonnen hast, nebenbei erwähnt. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr breites Programm, das du fährst. Und ja, die DTM, du hast es schon erwähnt, beginnt dieses Wochenende in Hockenheim. Du bist auf dem Weg nach Hockenheim. Ready to race ist, glaube ich, gerade das, was man liest zu DTM. Ihr seid startklar. Ja, wie läuft das? Also die Vorbereitung zu DTM läuft wahrscheinlich schon einige Wochen, Monate oder wie muss man sich das vorstellen? Also die DTM-Saison beginnt spät, jetzt im Mai. Wann beginnt man da mit den Vorbereitungen und wie läuft das? Was ist da alles dann? Testtage, Meetings mit den Ingenieuren und was muss man sich da, kann man sich da alles vorstellen?
Ja, zum einen sind wir erstmal heiß aufs Wochenende, weil Saisonauftakt ist immer was ganz Besonderes, besonders in Hockenheim, wo eine riesen Kulisse ist und dieses Motodrom, was dort ist, ja, fast schon Fußballstadion-Atmosphäre bietet. Also von dem her sind wir da alle heiß auf den Saisonauftakt, aber um auf die Vorbereitung zurückzukommen, die Vorbereitung beginnt eigentlich mit Abschluss des letzten Rennens, also im Oktober, wenn das Saisonfinale, was auch in Hockenheim stattfindet, abgelaufen ist, dann ist eigentlich schon der Fokus bei den Teams, auch bei den Fahrern, auf die Folgesaison gelegt. Da finden im Winter Testfahrten statt, relativ viele. Zwischen den Testfahrten wird immer wieder das Auto auseinandergenommen, des Testfahrzeugs werden Verbesserungen am Fahrzeug vorgenommen und ja, man analysiert die Testfahrten, macht dann den Plan mit den Ingenieuren für die nächsten Testfahrten. Also so ein DTM-Team ist relativ groß natürlich. Also bei HWA haben wir alle 6 Autos im Einsatz. HWA als solche hat annähernd 300 Angestellte. Davon sind nicht alle im DTM-Bereich tätig, aber es ist schon ein sehr, sehr großes Team. Und die Ingenieure, die technischen Leiter, die Mechaniker, dieser ganze Feedback, der da entsteht, der wird natürlich gesammelt nach so einer Testfahrt, wird gefiltert. Daraufhin werden Verbesserungen am Fahrzeug vorgenommen. ein konkreter Testplan erarbeitet, dann geht man zum nächsten Test und dort findet dann wieder das gleiche Prozedere statt. Man arbeitet sauber seine Themen ab und nach dem Test ist dann eben schon wieder vor dem nächsten Test. Insofern geht man eigentlich von einem Test zum anderen im Winter. Das heißt, selbst in der Winterpause bleibt wenig freie Zeit. Natürlich irgendwo zwischendrin ist es auch so, dass die Firma geschlossen ist, dass das Team mal zu hat, aber man versucht es auch in Schichten zu machen, sodass die Firma eben nie komplett ganz still steht. Und der Fokus ist komplett natürlich darauf ausgerichtet, in die neue Saison, also bei diesem Saisonauftakt, den wir jetzt vor der Tür haben, perfekt vorbereitet zu sein, ein Auto zu haben, was stärker ist als die Konkurrenz, dass wir eben härter und besser gearbeitet haben im Winter. Also es ist von allen Herausforderungen her sehr groß, von der logistischen, von der Planungsseite. Man pusht natürlich auch irgendwo die Limits, also sprich, man versucht so lange wie möglich am Auto zu entwickeln. Auch im Windkanal finden die Tests parallel statt, während man auf der Strecke mit dem Auto fährt, was der aktuelle Stand ist, entwickelt das Designteam um die Aerodynamiker im Windkanal permanent weiter und arbeitet an neuen Lösungen. Das dauert dann wieder ein paar Wochen, bis diese auch produziert sind und am Auto sind. Aber es ist eigentlich ein Prozess, der nie aufhört. Und insofern großer, großer Aufwand. Aber nur so kann man eben bestehen und nur so kann man die Konkurrenz schlagen.
Mhm. Ja, da sind wir auch schon eigentlich beim Thema DTM. Ich bin gleich ein bisschen in die Vorbereitung gesprungen. Wir haben ja gesagt DTM. Was ist DTM? Deutsche Tourenwagen Masters heißt es. Gibt es seit 2000 ungefähr in der jetzigen Reglementform zumindest?
Annähernd der jetzigen Reglementform gibt es seit 2000. Es gab die sogenannte alte DTM mit den Tourenwagen-Legenden Bernd Schneider, Klaus Ludwig, Manuel Reuter, also die Ende der 80er gegründet wurde und bis 1996 sehr erfolgreich bestritten wurde. Dann gab es eine Pause von 4 Jahren und seit 2000 gab es dann das Revival und seither gibt es die DTM, sagen wir mal, in der ähnlichen Form zu der, die wir sie jetzt heute vorfinden. Es gab zwischendurch zwei Reglementänderungen, einmal Ende 2011, wo man von den Limousinen auf die Coupés gegangen ist und besonders jetzt eben dieses Jahr sind neue Regeln eingeführt worden.
Da sind wir auch schon bei der DTM. Geben wir einfach vielleicht einen kurzen Überblick. Es sind derzeit oder eigentlich seit einigen Jahren 3 Hersteller. Es gab auch eine Zeit mal, wo nur 2 Hersteller dabei waren. Geben wir einfach vielleicht einen kurzen Überblick und dann auch, was eigentlich so ein DTM-Auto ausmacht. Vielleicht so ganz klar, kurz vom Reglement. Also was für ein Auto ist ein DTM-Auto oder sprich, was sind da so die groben Reglementvorgaben? Geben wir einfach vielleicht da einen kurzen Überblick.
Also vielleicht zum Anfang. Die DTM ist die hochwertigste, schnellste vor allen Dingen auch Tourenwagenserie der Welt. Es sind die 3 Premium-Werke engagiert, Mercedes, Audi und BMW. Es sind rein Werksfahrer, das heißt, es gibt dieses Thema, was man aus der Formel 1 vielleicht kennt, die sogenannten Paydriver, die über Sponsorengelder sich ein Cockpit erkaufen. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, denn die Jungs können auch gut Auto fahren, aber in der DTM sind eben nur Fahrer unterwegs, die von den Werken engagiert werden, Werksfahrer sind und jedes Werk tritt mit 6 Fahrern an und dann geht es natürlich sehr heiß her auf der Strecke. Also die Autos sind, wie angesprochen, die schnellsten Tourenwagen auf der Welt. Es gibt keine schnelleren Tourenwagen, ungefähr 500 PS, knapp drüber von der Leistung her. Gewicht 1125 Kilo mit Fahrer, das heißt das Leergewicht vom Auto im Bereich knapp über 1000 Kilo. Also ein sehr leichtes Auto und die große Besonderheit, wahnsinnig viel Downforce, also viel, viel Anpressdruck. Das heißt, je schneller das Auto fährt, je mehr wird es auf den Boden gepresst, über die Flügel, über den sogenannten Frontdiffusor. Also es ist diese Lippe, die man so schön unten an den Rennautos sieht, die so ein bisschen vor dem Auto raussteht, die auch die Luft teilt, die übers Auto fließt und die unters Auto geht. Und man redet von der Faustregel, dass ab ca. 200 km/h könnte ein DTM-Auto verkehrt herum an der Decke fahren. Also da wären die über 1000 Kilo Abtrieb dann erzeugt. Also es ist wahnsinnig viel Abtrieb, was so ein Auto erzeugt. Und dementsprechend sind Kurvengeschwindigkeiten möglich, die ja, wirklich unglaublich sind. Und das macht natürlich als Fahrer riesen Spaß.
Weil du das gerade sagst, in der Kombination, glaube ich, auch mit den Reifen, gibt es dann eben diese Haftung, die Reifen werden ja auch extrem heiß und dann im Prinzip durch die Aerodynamik gibt es diesen Unterdruck und das Auto wird da quasi angesaugt. Wie, wenn du sagst, enorme Kurvengeschwindigkeiten, gib einfach mal so einen kleinen Eindruck, wie schnell du in Hockenheim da unterwegs bist oder was so auch die Topspeed vielleicht vom DTM-Auto ist auf der Geraden.
Also zu den Reifen noch ganz kurz. Wir fahren mit Slicks, also sprich ohne Profil im Trocknen, dementsprechend maximale Gummiauflagefläche und die Reifen funktioniert natürlich nur so, wie von dir angesprochen, ab einer gewissen Temperatur. Das heißt, wenn die Reifen warm sind, dann bieten die optimale Haftung. Wenn sie kalt sind, dann bieten sie eigentlich kaum Haftung. Das heißt, wir sind dafür gemacht, im Rennbetrieb eingesetzt zu werden. Was die Geschwindigkeiten angeht, wir reden ungefähr im Bereich von 3,5, ja, annähernd 4G von der Querbeschleunigung her, was die Autos schaffen können. Um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, wenn ein wirklich sehr guter Straßenwagen, ein sehr sportlicher Straßenwagen, sei es jetzt aus unserem Haus von Mercedes-AMG oder sei es von der Konkurrenz, 1,6G schafft, also hier reden wir wirklich von den schnellsten Straßenwegen, vielleicht mal 1,8G, dann ist das riesig. Hier reden wir von weit mehr als den Doppelten. Also die Kurvengeschwindigkeiten sind wirklich wahnsinnig hoch. Das Auto hat viel, viel Grip. Der einzige Nachteil ist natürlich, Diese Downforce geht auf Kosten von dem CW-Wert. Heißt, wenn man die gerade runterfährt, dann ab einer gewissen Geschwindigkeit ist der Luftwiderstand so groß, dass man ja nicht mehr wirklich so schnell beschleunigt. Dementsprechend ist unser Topspeed verhältnismäßig niedrig mit ungefähr 270. Ich sage jetzt wirklich verhältnismäßig, denn mit den 500 PS könnte man eigentlich schon deutlich mehr Topspeed erreichen. Aber irgendwann ist einfach der Luftwiderstand so groß. Ich denke, in Hockenheim werden wir dieses Wochenende ungefähr 275 km/h Topspeed mit Windschatten und dem sogenannten DRS. Wir können den Flügel hinten, wenn wir nah genug am Vordermann dran sind, können wir den Flügel hinten aufmachen und aktivieren. Ja, und insofern, das ist ungefähr das, der Topspeed, um das Ganze rundenzeitmäßig einzuordnen. Wir fahren mit der DTM Rundenzeiten im Bereich 1 Minute 30. Schnelle Straßenwagen in Hockenheim schaffen es in ca. 1,55, 1,56.
Schon Unterschied. Die Formel 1 aktuell, was
die Formel 1 ist natürlich nochmal ein deutliches Stück schneller, muss man auch ganz klar sagen. Die haben ja um die 1000 PS und sind vom Gewicht her gute 300 Kilo leichter.
Und die Downforce im Vergleich?
Ja, fast 400 Kilo leichter. Ja. Downforce-Level wird wahrscheinlich gar nicht so unweit vom DTM-Auto sein, eventuell vielleicht noch ein bisschen mehr beim Formel-Auto, aber es ist eben einfach das Gewicht, was deutlich leichter ist. Und beim Formel-1-Auto sind wir im Bereich von 1,15, 1,14. Das heißt nochmal 15 Sekunden schneller.
Mhm.
Also ist es im Rennsport schon noch eine Welt. Ja. Ich würde ehrlich gesagt, wahrscheinlich mit den neuen Regeländerungen dieses Jahr, wo die Autos nochmal schneller geworden sind in der Formel 1, wahrscheinlich reden wir jetzt von 20 Sekunden Unterschied.
Das ist schon eine Welt. Ja, drei Hersteller haben wir genannt. Machen wir in diesem Jahr, treten 18 Fahrer in DTM an. Also alle drei Hersteller schicken 6 Mann ins Feld. Ich weiß nicht, gab es da irgendeinen Grund, dass man reduziert hat? Das Feld war im letzten Jahr über 20. Sind es wirtschaftliche Erwägungen gewesen? Hat man gesagt, das ist möglichst günstig, weniger. Also im Rennsport ist im Prinzip auch mit 3x6 gleich 18 möglich, aber es wird günstig. Oder was war da der Hintergrund? Weißt du das?
Ja, also die DTM letztes Jahr noch mit 24 Autos, also sprich pro Hersteller 8 Fahrzeugen unterwegs, und es gab eben diesen Schritt, der vor allen Dingen unter dem Schirm der Kostenreduktion stattgefunden hat. Aber man muss natürlich auch sagen, diese weiteren 2 Autos waren jetzt mal im übertriebenen Sinne gesagt, natürlich die Autos, die jetzt nach hinten die Plätze auffüllen würden. Das Zuschauerinteresse generiert sich sowieso eher um die Top 5, als um was dann auf Platz 20 oder dahinter passiert. Und vor allen Dingen hat man natürlich diese 2 Autos weniger für taktische Zwecke die Autos einzusetzen. Denn wenn ein Fahrer in der DTM nicht mehr in der Lage war, in die Punkte zu fahren, dann ist natürlich das Ziel, irgendwo seinen Markenkollegen so gut wie möglich zu helfen. Und insofern denke ich, dass dieser Schritt dieses Jahr mit der Autoreduktion und den 6 Autos weniger, die es auf dem Grid sind, ein sehr guter Schritt ist, denn das Racing, der Rennsport wird nicht leiden darunter, im Gegenteil, wird eher nur profitieren. Der Meister hat es relativ hart formuliert. Es sind sozusagen die besten 18 sind geblieben. Diejenigen, die vermeintlich schwächer waren, sind nicht mehr dabei. Das ist vielleicht ein bisschen extrem, denn man muss auch sagen, es gibt wahnsinnig viele Top-Rennfahrer, die sich in der DTM auch schwer getan haben, die aber in anderen Serien wahnsinnig erfolgreich waren. Also nicht jeder kommt mit dem DTM-Auto so gut klar wie mit einem anderen Auto. Also es ist einfach auch eine sehr spezielle Serie. Die Leistungsdichte ist enorm hoch. Es entscheiden immer Hundertstel. Also es muss alles passen, damit man dann am Ende ganz vorne stehen kann.
Mhm. Wollen wir einfach deine Teamkollegen einfach mal kurz benennen, denn da sind ja auch wirklich Namen dabei, die man zum Teil ja auch sogar aus der Formel 1 kennt. Wollen wir sie einfach mal geschwind durchgehen?
Gerne, ja. Ja, zum einen haben wir meinen direkter Teamkollege, sprich mit dem ich die Box teile. Es sind immer zwei Fahrzeuge pro Box. Das ist der Paul Di Resta, der 2010 DTM-Meister war und dann daraufhin 3 Jahre in der Formel 1 unterwegs war und ich meine seit 2014 wieder zurück in der DTM ist. Ja, Paul kenne ich schon sehr lange. Wir sind noch Go-Kart-Rennen gegeneinander gefahren, von dem her auf jeden Fall ein Top-Mann und einer mit viel, viel Erfahrung. Wenn wir in eine Box weitergehen, generell gilt zu sagen, wir fahren alle für das Team HWA. Also das ist das Rekordmeister-Team in der DTM, was uns, denke ich, auch alle irgendwo stolz macht, für dieses Team anzutreten. Wir wissen, wir haben das stärkste Team, was man sich wünschen kann, hinter uns. Und in der Box nebenan stehen dann Lukas Auer, der Jüngste bei uns im Team, auch der Kleinste, ist der Neffe von Gerhard Berger, dafür von den meisten wahrscheinlich, oder daher sehr bekannt, oder den meisten ein Begriff. Ja, Lukas hat sich sehr stark gemacht in den ersten zwei DTM-Jahren. Letztes Jahr sein erster DTM-Sieg. Und vor allen Dingen auch immer ein sehr lustiger Geselle, Österreicher, Tiroler, also von dem her, mit dem kann man viel, viel und gut lachen. Neben ihm steht Eduardo Mortara, der dieses Jahr neu zu Mercedes dazugekommen ist, von Audi, letztes Jahr Vizemeister in der DTM geworden. Auch mit Edo Mortara habe ich schon das ein oder andere Duell mir geliefert, besonders in Macau und vor allen Dingen auch einer der Fahrer, mit denen ich früher schon Kartrennen gefahren bin, also auch die gleiche Generation, sage ich mal, wie jetzt Paul und meine Generation. Wenn wir dann eine Box weitergehen, dann haben wir den Robert Wickens, der letztes Jahr der bestplatzierte Mercedes-Fahrer in der Meisterschaft war, lange Zeit mit um die Meisterschaft gefahren, lange Zeit die Meisterschaft angeführt, ist ein Kanadier, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und eben auch sehr starker Fahrer, viel Erfahrung mittlerweile in der DTM, schon langjährig dabei und ich denke auch da einer unserer starken Eisen im Feuer. Und neben ihm steht unser sogenannter Team-Captain, der dienstälteste DTM-Fahrer von Mercedes, das ist der Gary Paffett. Meister, ich meine 2005, genau, liegt schon eine Weile zurück, aber nach wie vor sehr, sehr schnell. Viel, viel Erfahrung, ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und generell glaube ich, dass wir mit den 6 Fahrzeugen sehr, sehr gut besetzt sind. Ich glaube, wir haben den stärksten Fahrerkader, meine Meinung. Und ja, schauen wir mal, ob wir das bestätigen können dieses Jahr und am Ende den Titel nach Stuttgart holen können.
Ein Ersatzfahrer habt ihr auch noch, Daniel Junkadea wurde noch benannt, habe ich gelesen.
Ja, es sind sogar 2 mit dem Maximilian Günther und dem Daniel Junkadea. Mhm. Die beiden werden sich das aufteilen. In der Form habe ich mir das letztes Jahr mit Felix Rosenqvist aufgeteilt, den Ersatzfahrerjob. Ich denke, es ist wichtig, jemand vor Ort zu haben, der im Notfall einspringen kann, der Erfahrung hat, der das Ganze mit beobachten kann, Einsicht bekommt in alle Daten, in alle Briefings. Und bei Daniel Junkadea, der jetzt auch lange Jahre gefahren ist, DTM für Mercedes-Benz und dieses Jahr im GT-Programm unterwegs ist, weiß man ganz klar, dass wenn er einspringt, er sofort da sein kann. Und Maximilian Günther ist natürlich vor allen Dingen auf sein Formel-3-Programm fokussiert, aber auch er eines der großen deutschen Talente für die Zukunft.
Mhm. Ja, und du hast es angesprochen, den Gary Paffett als euren Teamleader. Gary Paffett hat auch schon für McLaren Formel 1-Tests gefahren, vor einigen Wochen für Williams, also auch jedenfalls jemand, der da auch schon einen Namen gesetzt hat. Bei den anderen Teams, der Meister fährt bei Marco Wittmann, fährt ja, für München, sage ich mal. Wollen wir da auch ganz kurz auf die stärksten Konkurrenten von euch noch eingehen?
Können wir gerne machen, wobei ich ganz ehrlich der Meinung bin, dass es in der DTM wahnsinnig schwierig ist, aus diesen 18 Fahrern irgendjemand rauszupicken. Natürlich erstmal der Meister ist natürlich erstmal Favorit und der muss seinen Titel verteidigen oder wird von allen gejagt, ist in der Pflicht da. Aber ich glaube, die DTM befindet sich auf so einem hohen Leistungsniveau, dass es wahnsinnig schwierig ist, da jemand rauszupicken, der es werden könnte. Natürlich fallen dann immer wieder Namen wie einen Marco Wittmann oder einen Matthias Ekström, aber wenn man das weitergeht, da gibt es noch einige andere Meister. Wir haben zwei in unseren Reihen. Ich meine, Audi hat zwei in ihren Reihen und BMW hat, denke ich, auch zwei mit Bruno Spengler und Marco Wittmann. Also von dem her, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, gibt es mindestens mal 6 ehemalige Meister im Feld, die eigentlich jederzeit in der Lage sein sind, diesen Meistertitel zu wiederholen. So, das ist schon mal ein Drittel vom Feld und dann gibt es bestimmt nochmal genügend, die auch Kandidaten dafür sind. Also von dem her, ich glaube, in der DTM tut man sich wahnsinnig schwer. Das ist aber auch das Schöne an der Serie, dass es einfach unvorhersehbar ist und dass jeder Fahrer weiß, besonders bei diesem Format, was wir jetzt fahren, dass wir ein Samstagsrennen, ein Sonntagsrennen haben. Jeder Fahrer weiß, selbst wenn es Samstag gut gelaufen ist, das ist keine Garantie dafür, dass es am Sonntag auch wieder gut läuft.
Ja, Maro, wir haben schon 20 Minuten gesprochen. Du hast es gerade angesprochen. Wir sollten dann vielleicht nach der Musik ein bisschen vergleichen. Was hat sich seit 2011, seitdem du die DTM verlassen hast, geändert in den Jahren oder auch zwischen 2016 und 2017? So die Neuerungen auch im Reglement. Aber erst spielen wir mal Musik. Und ich habe natürlich was gesucht, was ein bisschen passt. Wir haben Racing. Ja, da gibt es einen Titel von Yellow. Wollen wir sehen, ob er nicht euch auch irgendwie bekannt vorkommt. Und zwar ist es The Race von Yellow. Da hören wir rein und in circa 3 Minuten sind wir dann wieder da. Die Plattform bei Radio Frem, heute Radio Free FM, heute Nachmittag mit dem Automobilrennfahrer mit Maro Engel. Ja, nun haben wir gerade einen Titel gehört, da hatten wir auch ein Auto im Hintergrund vorbeisausen hören, habe ich mir gedacht, wenn wir schon über Motorsport sprechen, viele finden den Klang auch von Motorsport, vom Auto oder von den Autos ganz beeindruckend. Ich habe einfach mal zwei O-Töne rausgesucht, die es im Internet auch gibt. Wir hören einfach mal kurz zwei O-Töne. Einmal von der DTM, aktuelles Auto. Und zum anderen habe ich mal einen O-Ton rausgesucht von der Formel E. Da haben wir jetzt hier noch nicht von gesprochen, aber in der Wissensstrahlung, das kann ich auch schon sagen, am 21. Mai, wo wir das Thema DTM, Formel E und GT-Sport mit dem Maro auch schon vor was aufgezeichnet haben, wenn wir das hören, wird es zu hören sein. In jedem Fall von diesen zwei Fahrzeugen, also von der DTM ein Ausschnitt und aus der Formel E, also aus der Elektro-Formel 1, sage ich mal, hören wir jetzt einfach mal zwei Ausschnitte, damit man einfach ein bisschen den Eindruck gewinnt, wie eigentlich der Arbeitsplatz von Maro sich anhört. Ja, zwei kurze O-Töne. Maro, ist das so richtig, dein Arbeitsplatz?
Ja, auf jeden Fall. Also erkenne ich gut wieder. Das DTM-Auto ist zwar am Anfang vielleicht ein bisschen locker angefahren, aber man hat es hinten raus gehört. Natürlich ein großer Unterschied vom Sound. Und das ist ein Thema, was besonders die Medien immer interessiert, aber auch die interessierten Zuschauer immer wieder mit den Fragen kommen, ob das keinen Unterschied für einen als Fahrer macht. Und ich möchte auch gar nicht leugnen, dass es für mich, so wie ich aufgewachsen bin, und besonders auch gerade bei AMG, die Nähe zu dem Motorensound wahnsinnig wichtig ist. Also Motorsport hat auch was mit Sound zu tun, auf jeden Fall. Und das ist, aber es ist einfach geil, wenn so ein Mozart aufdröhnt. Auf der anderen Seite muss man eben einfach sagen, man darf dem heutigen Zeitalter gegenüber nicht verschlossen sein und die Zukunft mit Sicherheit auch stark für uns in der Automobilbranche wird elektrisch sein. Ich denke nicht ganz und hoffentlich auch nicht ganz, aber nicht zu 100%, aber mit Sicherheit ein großer Teil und besonders auch in den Innenstädten. Und den großen Vorteil, den die Formel E eben auch bietet, ist, dass wir mit den Autos in die Innenstädte kommen. Wahnsinnig tolle Innenstädte. New York, Paris, Monaco, Berlin, Hongkong war fantastisch. Also da in ganz, ganz besondere Plätze und Locations und auch Strecken. Und insofern, ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, beides zu machen, muss mich da auch wirklich bei allen Beteiligten bedanken, dass sie das möglich machen, denn das wäre nicht möglich, wenn seitens Mercedes die Freigabe nicht gekommen wäre für die Formel E und umgekehrt seitens Venturi die Freigabe auch für die DTM. Also von dem her, das ist da auch ein sehr starkes Miteinander und da bin ich sehr dankbar darüber, dafür. Und ich denke, es hört sich deutlich anders an, das hat man gehört, aber jede Serie hat irgendwo für sich seine Vorteile und ich denke, wie gesagt, gerade im Bereich Formel E dürfen wir der Zukunft und dem Neuen nicht verschlossen gegenüber sein.
Mhm. Sicherlich ein ganz spannendes Thema. Ich denke, da kommen wir vielleicht in etwa 20 Minuten noch mal kurz drauf. Ich wollte gerne noch mal auf die DTM zurückkommen. Wir haben es angesprochen, die DTM beginnt jetzt am Wochenende in Hockenheim. Das heißt, du bist auf der Weiterreise nach Hockenheim. Ihr habt, glaube ich, morgen schon erstes Training und am Samstag und am Sonntag sind jeweils die ersten Rennen dieser Saison. Vielleicht geben wir den Überblick ganz kurz. Was hat sich vor allem seit 2011, seitdem du dein letztes Rennen dann gefahren bist, in der DTM verändert? Und was gegenüber dem letzten Jahr nochmal reglementmäßig, technisch? Geben wir einfach mal einen ganz kurzen Überblick.
Ja, es hat sich auf jeden Fall einiges getan. Also gerade mit dem Ende des Jahres 2011 ging so ein bisschen die Ära eines stabilen Reglements, das es von 2000 bis 2011 gab, zu Ende. Und man hat für 2012 ist man von Limousinen auf Coupés umgestiegen. BMW kam als weiterer Hersteller neu dazu. Dementsprechend waren es dann ab 2012 drei Hersteller, die drei deutschen Premium-Hersteller. Und die Autos haben sich weiterentwickelt im Sinne von Downforce. Sie sind ein bisschen schwerer geworden, muss man auch sagen, mit der Reglementänderung. Die Sicherheit wurde deutlich nochmal erhöht. Also wir haben wirklich unter den Autos ein sogenanntes Monocoque aus Carbon, was komplett einmal um den Fahrer rumgeht. Und daran, an diesem Monocoque, wird dann das gesamte Auto aufgebaut. Ein DTM-Auto basiert nicht mehr von der Basis auf dem Straßenauto, sondern ist ein reinrassiges Rennauto mit der Straßensilhouette. Und die aber sehr, sehr wichtig ist, weil sie eben auch einen großen Teil der Aerodynamik ausmacht. Und dieses Jahr haben wir jetzt eine sehr große Änderung. Wir haben mehr Leistung bekommen. Also sind jetzt knapp über 500 PS, circa ungefähr 30 PS mehr zu letztem Jahr. Die sind spürbar, besonders in der Beschleunigung unten raus. Wir haben einen Einschnitt in der Aerodynamik, das heißt etwas weniger Aerodynamik, etwas weniger Anpressdruck, um es den Fahrern zu ermöglichen, ein bisschen näher hintereinander herzufahren, damit das Überholen besser wird. Ein Heckflügel, ein DRS, also sprich den abklappbaren Heckflügel, den man auch schon davor hatte, also mit den Reglementänderungen von 2012 hatte man den schon, aber dieses DRS-System ist dieses Jahr deutlich effektiver. Das heißt, man sollte mehr Überholmanöver auf der Strecke sehen. Das sollte definitiv dieses Jahr der Fall sein. Dann eben noch eine sehr große Änderung: der Reifen, der Einheitsreifen, auf den alle Autos und Fahrer starten müssen, ist weicher geworden. Das hat zwei Sachen zur Folge. Einmal ist es ein deutlich schnellerer Reifen, besonders wenn er neu ist am Anfang. Zum anderen ist es aber auch, dass er weicher ist, hat man einen höheren Verschleiß und der Reifen baut über die Distanz etwas mehr ab. Heißt, wenn man eine Imbalance im Fahrzeug hat oder wenn ein Fahrer nicht vorsichtig ist und mit seinen Reifen richtig umgeht, dann wird es Situationen geben, wo ein Fahrer deutlich langsamer wird im Rennen. Vielleicht am Anfang vom Rennen sehr stark, dann aber deutlich langsamer wird und dementsprechend wird es auch wieder da zu Überholmanöver-Situationen geben. Also es ist für uns Fahrer ziemlich herausfordernd, diese Änderungen. Es ist die schnellste DTM, die es bisher je gab. Wir sind bei den Testfahrten in Hockenheim über 2 Sekunden schneller gewesen als Ende 2016. Also ein deutlicher Schritt an Geschwindigkeit nochmal nach vorne. Und man muss vermuten, dass wir auch noch nicht alles gesehen haben von den Zeiten her, denn bei den Testfahrten lässt bekanntlich noch niemand so ganz die Hosen runter. Insofern dürfte da noch was kommen. Wir sind gespannt am Wochenende. Und der letzte große Punkt, den man noch nennen muss, ist, seit diesem Jahr sind die sogenannten Heizdecken verboten. Das heißt, bisher durften wir die Reifen vorheizen auf eine gewisse Temperatur. Und im Boxenstopp dann oder vorm Start hatte man relativ warme Reifen und dementsprechend auch schon direkt Grip. Wenn wir jetzt nach dem Boxenstopp rausfahren aus der Box, wird das Ganze erstmal wie auf Eis sein. Denn so ein Slickreifen, der komplett kalt ist und keine Temperatur hat, der ist unglaublich rutschig. Und es wird dann mindestens mal eine halbe Runde dauern, eher eine Runde, bis dieser Reifen langsam auf Temperatur kommt. Und in dieser sogenannten Out-Runde, also aus der Box rausfahrend, wird es sehr, sehr spannend sein. Also da, ich glaube, da kann man ja auf vieles gespannt sein. Da wird es wirklich sehr, sehr interessant sein.
Ein Punkt, Maro, den ich noch gelesen habe, ist, dass der Funk eingeschränkt wurde und damit wahrscheinlich auch das Thema Strategie, die ja sehr viel mit den Ingenieuren, sehr viel auch mit der Box abgestimmt wird. Wie weit siehst du das als Einschränken oder wie weit verändert es dann auch das Fahren?
Ja, auch das ist eine sehr große Änderung. Der Funkverkehr wurde eingeschränkt. Das Team darf während des Rennens nicht mehr mit dem Fahrer sprechen. Als Fahrer darfst du nach wie vor mit dem Team sprechen und Informationen zurückgeben ans Team. Aber sie dürfen dich eben nicht auffordern zu diesen Informationen oder dir jeweilige andere Informationen zukommen lassen. Insofern wird das ganze Thema Taktik natürlich sehr beeinflusst. Natürlich möchte man da auch irgendwo die Teamtaktik, die es in der DTM gibt, reduzieren. Also sprich, die Kommunikation zwischen Team und Fahrer oder vom Team zum Fahrer findet nur noch über das sogenannte Pitboard statt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir über Start-Ziel kommen, wird ein Schild, eine Tafel herausgehängt und da stehen dann Informationen drauf, wie Distanz zum Vordermann, Distanz zum Hintermann da hat man einfach nicht sehr viel Platz auf diesen Tafeln, um da noch groß viel mehr drauf zu schreiben. Insofern wird es interessant sein. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die Ausnahmen sind, wenn es sicherheitsrelevant wird, wenn es einen Unfall irgendwo gibt, darf das Team natürlich mit dem Fahrer sprechen. Wenn es eine Safety-Car-Phase gibt, auch da Safety Car Restarts dieses Jahr werden gefahren wie GT-Starts, das heißt fliegender Neustart nebeneinander gefahren. Das heißt, der Führende wird dann innen sein, der Zweitplatzierte wird außen sein und dann geht es nach hinten in Reihen. Also auch da Potenzial für viele Möglichkeiten, wenn es einen Safety Car Restart gibt, aber auch Potenzial für Unfälle, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, unterm Strich wird es deutlich mehr Action geben dieses Jahr.
Dann habt ihr ja auch, was die Punktewertung angeht, glaube ich, im Qualifying werden jetzt auch Punkte vergeben, ein bisschen in anderen Modus. Das heißt, wer im Qualifying dann schon sehr gut abschneidet, kann auch schon Punkte bekommen. Also das ist, glaube ich, eine Änderung.
Auch das ist ein sinnvoller Schritt, denn ja, das Qualifying ist wahnsinnig hart in der DTM und wenn jemand auf Pole Position fährt, dann ist es, glaube ich, richtig, dass er belohnt wird mit Punkten dafür. Mhm. Also finde ich einen guten Schritt. Und zum anderen, es gibt Performance-Gewichte im Qualifying. Das heißt, je nachdem, wie gut man im Qualifying abschneidet oder welche Marke im Qualifying wie gut abschneidet, bekommt man Zusatzgewichte oder eben Gewichte raus, um so ein bisschen das Ganze zu nivellieren zwischen den drei Marken. Und ich glaube, das ist ein positiver Schritt mit diesen Punkten, denn damit kann man natürlich verhindern, dass irgendeine Marke sagt, naja, wir lassen vielleicht jetzt mal doch noch eine Zehntel oder so draußen auf der Strecke liegen, ein oder zwei Zehntel, und versuchen im Qualifying noch nicht alles zu zeigen, damit wir dann kein extra Gewicht bekommen und im Rennen stark sind. Diese Spielchen sind natürlich ganz klar vorbei.
Mhm. Aber das Thema mit dem Gewicht gibt es nach wie vor. Ich weiß, das war vor einigen Jahren mein Thema. Eine Marke, die mal dominant war, hat immer mehr Gewicht drauf bekommen und dann war natürlich das Vorwegfahren natürlich zunehmend schwieriger. Also dieses Thema gibt es noch nach wie vor.
Ja, wobei es ist nicht so zu verstehen, dass wenn eine Marke dominant ist, dass man Gewicht bekommt, sondern es ist kontinuierlich nach jedem Qualifying des Jahres, das heißt vor dem ersten Qualifying starten erstmal alle mit dem gleichen Gewicht und mit jedem Qualifying des Jahres wird ein Update vorgenommen. Die schnellste Marke, da gibt es gewisse Performance-Faktoren, die man beinhalten muss. Also wenn sich alle Marken innerhalb von ganz wenigen Hundertstel von ihrer idealen Rundenzeit, also wenn man die besten Sektoren nimmt und die zusammensetzt, wenn man sich von der idealen Rundenzeit sehr, sehr nah beieinander findet, also innerhalb von einer Zehntel, dann kann es auch mal sein, dass keine Änderungen passieren. Sollte aber eben mehr als ein Zehntel Abstand sein, dann werden die Gewichte, die schnellste Marke lädt 2,5 Kilo zu, die mittlere Marke bleibt stehen, wo sie ist, und die langsamere Marke oder die langsamste Marke kriegt 2,5 Kilo Gewicht raus. Das heißt, es wäre dann ein 5 Kilo Unterschied. Klingt nach nicht viel, ist es auch nicht, aber es hat in der DTM bei der Leistungsdichte und so performant wie die Autos sind, hat es einen Einfluss. Also in Hockenheim sind wir bei 10 Kilo ungefähr bei 2 Zehntel also 10 Kilo Gewicht, wenn man 10 Kilo zulädt, wird man 2/10 langsamer.
Was ja schon dann nicht wenig ist.
Also es ist sehr viel.
Mit Reglement und Weiterentwicklung aus? Ich weiß, in der Formel 1 gibt es ja nur ganz wenige Testtage, die sind reglementiert. Ansonsten darf nur simuliert werden, mit dem Simulator gefahren. Weiterentwicklung ist im Prinzip etwas eingeschränkt, um Kosten auch zu sparen. Wie ist denn das in der DTM?
Auch sehr, sehr reguliert. Je nach Jahr und je nachdem, was mit dem Reglement passiert, ist es teilweise auch so, dass es keine Testfahrten während des Jahres gibt. Dieses Jahr ist so ein Jahr. Wir haben ein neues Reglement gehabt. Es gab gewisse Testfahrten, die ab Mitte letzten Jahres bis Anfang dieser Saison gefahren werden durften. Diese Testfahrten wurden ausgeschöpft und jetzt während des Jahres gibt es dann für keinen der Hersteller weitere Testmöglichkeiten. Das ist auch eine Besonderheit, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einem Tennisspieler. Das ist wie wenn wir den jetzt nach Wimbledon schicken und sagen, du trainierst jetzt aber vorher nur bei 2-3 Turnieren und sonst machst du Pause, darfst nicht trainieren und dann gehst du bitte nach Wimbledon und spielst auf dem Center Court. Also von dem her, das ist was Besonderes im Motorsport generell, aber auch an der DTM, dass man wenig Trainingszeit bekommt, wenig Übungszeit und direkt performen muss. Und das macht es natürlich umso schwieriger.
Wie ist das mit Simulatorarbeit? Gibt es das in der DTM auch? Habt ihr einen Simulator, auch vielleicht um Rennstrecken kennenzulernen? Oder habt ihr das,
gibt es so nicht? Ja, es gibt die Simulatorarbeit. Ja. Das ist unterschiedlich, wie viel es genutzt wird. Es ist auch unterschiedlich, welche Fahrer es nutzen. Manche Fahrer kommen damit besser klar, manche weniger gut. Aber diese Simulationsprogramme gibt es. Nur es ist natürlich kein Ersatz für das echte Fahren.
Und wenn man sich jetzt auf eine neue Strecke dann vorbereitet, dann kann man das am Simulator tun, oder?
Das ist auf jeden Fall sinnvoll, das am Simulator zu tun, denn es gibt einem eine gute Grundidee und man kann damit schon mal ein bisschen einfach ein Gefühl dafür kriegen, aber auch da ist es nicht, der Ersatz fürs echte Fahren. Trotzdem ist es eine Vorbereitung und ein Schritt, um sich besser vorzubereiten, um schneller reinzukommen, ist es allemal sinnvoll.
Die Abstimmung, wie schaut das aus? Habt ihr sicherlich ja immer Vorjahreserfahrungswerte, gerade wenn ihr jetzt nach Hockenheim geht, dann habt ihr wahrscheinlich, was die Abstimmung angeht, irgendwo eine Datenbank, wo drin steht, wir haben, einen Stabilisator so und so eingestellt, keine Ahnung, den Sturz so und so. Hat man da dann aber immer Rückgriff auf Erfahrungswerte, die man dann auch zu Rate zieht, wenn man so wenig im Prinzip Training oder so wenig Zeit zum Ausprobieren hat?
Hat man auf jeden Fall, wobei man da in Betracht ziehen muss, dass gerade dieses Jahr ist es, fängt man fast von Null an, denn man hat einen anderen Reifen, der sich komplett anders verhält und ein Auto, was in Anführungsstrichen etwas weniger Aerodynamik und etwas mehr Leistung hat. Insofern ist es da wahnsinnig schwierig, auf letztes Jahr einfach zurückzugehen, weil diese kleinen Details einen Unterschied machen. Und selbst im Jahr, wenn wir jetzt sagen, wir fangen jetzt in Hockenheim hier an, im Mai und haben dann Saisonfinale in Hockenheim im Oktober, dann das, was jetzt im Mai funktioniert, muss nicht unbedingt im Oktober funktionieren, denn es hat auch sehr viel damit zu tun, wie sind die Begebenheiten, also wie warm ist es, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, also Streckentemperatur und auch was für Serien fahren noch so mit auf der Strecke. Also die Strecke ist nicht immer im gleichen Zustand und insofern muss man da schon immer irgendwo Feinjustierungen vornehmen. Man hat natürlich ein gewisses Basissetup, was man sich erarbeitet und davon arbeitet man sich dann nach vorne und versucht das Auto dann, das Feintuning vom Auto noch zu machen, aber das Basissetup, diese Grundidee hat man, die erarbeitet man sich, aber man muss dann oftmals Korrekturen vornehmen, um auf die Bedingungen einzugehen.
Wie viel Anteil ist der Fahrer, wie viel Anteil sind die Ingenieure? Also man arbeitet ja irgendwo als Team oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist klassisch 50-50 sehen, also Motorsport ist Teamsport, also ohne dein Team bist du komplett verloren. Klar, am Ende des Rennens steht der Fahrer auf dem Podium und repräsentiert damit quasi sein Team, aber Motorsport ist definitiv Teamsport und ohne dein Team bist du aufgeschmissen. Das fängt beim Setup an, bei der Fahrzeugvorbereitung, das geht mit dem Boxenstopp weiter. Das sind so viele Teile und das ist ein Miteinander, das ist ein Teamwork, was da stattfindet und dementsprechend ganz, ganz wichtig, mit dem Team gut zu arbeiten und da die richtigen Erkenntnisse zu ziehen.
Schön. Wir haben schon wieder 20 Minuten gesprochen. Zeit nochmal für Musik auf das Thema Team. Gerade wie viele Leute vielleicht auch am Auto arbeiten. Ich einige Ingenieure würde ich gerne nach der Musik nochmal zurückkommen. Ich habe nochmal was rausgesucht, was in irgendeiner Weise mit dem Motorsport zu tun hat und bin auch fündig geworden. Precious Wilson, We Are on the Racetrack, hören wir jetzt. So, da sind wir wieder in der Box angekommen sozusagen. Wir sprechen heute in der Plattform mit Maro Engel über die DTM, über den Rennsport, Motorsport. Haben gerade über die DTM, über das Thema, wir sind ein Team und wir arbeiten im Team. Ja, Maro, wie viele Leute arbeiten jetzt eigentlich bei dir am Auto, am Team? Also wie viele Ingenieure, wie viele Mechaniker? Wenn jetzt also dein Team unterwegs ist, wie viele Leute sind jetzt speziell für dich zuständig und damit dann unterwegs?
Es ist dieses Jahr so, dass es in der DTM einen, für jeden Hersteller ein Limit gibt von 64 operativen Teammitgliedern, das heißt Mechanikern, Ingenieuren, die da wirklich an den Fahrzeugen arbeiten, und insofern ist das Ganze irgendwo begrenzt worden, dass man das nicht, sonst wäre das irgendwann unendlich. Also die Teams sind dementsprechend trotzdem groß. Wenn man jetzt sieht, 64 Personen für 6 Fahrzeuge, also sind wir bei fast 11 Personen. Was sind das? 10,6 oder 10,7 Personen pro Fahrzeug. So ist es ungefähr auch zu sehen. Sicher gibt es auch einige Personen natürlich, die dann in leitender Funktion sind, die übergeordnet für alle Fahrzeuge zuständig sind. Aber wenn man es jetzt mal aufbricht, jeder Fahrer hat 3 Mechaniker pro Fahrzeug. Es gibt dann übergeordnet den Chefmechaniker. Es gibt jemand, der übergeordnet für die Getriebe zuständig ist. Es gibt, jeder Fahrer hat seinen eigenen Renningenieur sowie Performance-Ingenieur. Diese 2 Ingenieure sind dann wirklich für dieses eine Fahrzeug zuständig. Übergeordnet gibt es dann wieder einen Chief Engineer, einen Chief Engineer für 2 Fahrzeuge. Darüber gibt es dann den technischen Leiter, beziehungsweise gibt dann nochmal den gesamttechnischen Leiter. Also von dem her ist es sehr breit aufgestellt. Viele Personen, viele Informationen, die da in die richtigen Kanäle gehen müssen. Und dann hat man eben auch sehr viele Leute aus dem Bereich Aerodynamik, Datenanalyse, Reifenmanagement, die da unterwegs sind. Also von dem her ist ein großes Team. Es ist, wie ich schon gesagt habe, Teamsport. Also von dem her, jeder ist wichtig, jeder Bereich ist wichtig. In jedem Bereich muss man schauen, dass man 100% seiner Performance abliefert, und nur dann kann das Gesamtergebnis auch stimmen.
Was ich dich fragen wollte, wie ist das? Hast du ein Fahrzeug oder werden für einen Fahrer pro Saison 2 Autos, 3 Autos aufgebaut, oder wie viele Chassis werden eigentlich gebaut?
In der DTM hat jeder Fahrer ein Fahrzeug. Es gibt Reserve-Chassis und Autos. Im Idealfall kommen die nicht zum Einsatz. Also jeder hat sein Auto und das kommt zum Einsatz. In der Formel E ist es ein bisschen anders. Da hat man natürlich 2 Fahrzeuge, denn man hat zur Mitte des Rennens diesen Fahrzeugtausch. Den wird es jetzt noch weitere 1,5 Jahre geben. Mit dem Start von Saison 5 wird dann auch die Formel E mit einem Auto die gesamte Renndistanz durchfahren können.
Also ein Auto ist da und das wird dann zu jedem Rennen wahrscheinlich komplett auseinandergenommen. Bestimmte Bauteile, ich weiß nicht, wie Motoren oder Verschleißteile, wie weit die getauscht werden, wie weit die Haltbarkeiten limitiert sind. Gibt es da auch Vorgaben?
Da gibt es auch Vorgaben. Also Motor muss die gesamte Saison halten. Wenn man Motor tauschen muss, dann gibt es eine Strafe auf der Startaufstellung. Also sprich, man rückt fürs nächste Rennen in der Startaufstellung zurück. Das ist aber schon seit langem eine Herausforderung in der DTM, dass man eben möglichst diesen einen Motor das ganze Jahr im Einsatz hat. Das klappt auch in den meisten Fällen, aber wie so immer, wir sind im Motorsport, wir sind in einem Bereich, wo man jedes bisschen an Leistung und an Performance versucht rauszukitzeln, und da geht man manchmal auch eben übers Limit drüber, und dann kommt es zu Schäden, aber wenn irgendwo was ist, dann ist es innerhalb von kürzester Zeit natürlich auch wieder behoben.
Das heißt, es gibt einen breiten Kasten an Ersatzteilen und eine gewisse Modularität ist da. Das heißt, man kann, auch wenn der Schaden groß ist, relativ schnell dann doch wieder was austauschen.
Die Mechaniker sind unglaublich. Ja. Also wenn dann wirklich ein Schaden ist oder ein Unfall ist und die dann alle zusammenarbeiten. Es gibt auch in der DTM ein sogenanntes Overnight Park Fermé. Heißt, die Mechaniker müssen ab einer gewissen Uhrzeit fertig sein mit ihrer Arbeit. dürfen nicht die ganze Nacht durchlang arbeiten, um auch die Mechaniker ein bisschen, sag ich mal, vor sich selbst zu schützen, weil sie würden sonst wahrscheinlich die ganze Nacht noch schrauben und verfeinern. Und dann hat man eben dieses Overnight Park Fermé eingeführt. Da gibt es gewisse Joker, die man ziehen kann, wenn man mal einen Unfall hat. Aber im Groben und Ganzen ist es ungefähr 9.30 Uhr abends, kurz vor 10 Uhr abends ist Overnight Park Fermé. Und dann dürfen die Autos nicht mehr berührt werden bis zum nächsten Morgen, wenn das Park Fermé, ich meine, um 7.30 Uhr wieder aufgehoben wird. Also von dem her, auch das ist eine riesen Herausforderung eben für den Mechaniker, in der Kürze der Zeit so viel am Auto zu machen, so viele Sachen vorzubereiten zwischen den Rennen, zwischen, wenn es irgendwo Schäden gibt nach einem Rennen, ja, oder auch nach einem freien Training nochmal Setup-Änderungen einzuführen. Das ist natürlich auch alles sehr, sehr, ja, sehr, sehr filigran, beziehungsweise die Teil ist auch nicht immer einfach an gewisse Punkte vom Auto ranzukommen. Also deswegen, ja, da den Mechanikern auch ein wichtiger Punkt für dieses Jahr eigentlich. Mhm. Dieses Jahr wurde eingeführt, dass man den Mechanikern über die Schulter schauen kann bei der Arbeit und eben ja, freie Sicht auch mal in so eine Box rein hat, während die Mechaniker ein Auto vorbereiten. Wenn man da mal sieht, wie viel Arbeit und vor allen Dingen ganz wichtig Präzisionsarbeit da in der Kürze der Zeit passiert, ist schon sehr beeindruckend.
Was geschieht eigentlich mit einem Vorjahresauto? Also gibt es da irgendeine Verwertung? Werden die versteigert? Werden die in Ausstellung gestellt? Was geschieht damit? Das sind ja letztendlich sehr wertvolle Gegenstände, die im Millionenbereich irgendwo liegen. Was macht man damit
heute? Die gibt es ja aktuell nicht mehr. Früher war es in der Tat so, dass man die Vorjahresautos dann auch irgendwann zum Verkauf angeboten hat, an Sammler, an ja, Motorsportfans, teilweise auch Leute, die die Autos dann selber fahren im Rahmen von Track Days. Aktuell gibt es diese Jahreswagen ja in dem Sinne nicht mehr, denn das Reglement ist meistens auf 2-3 Jahre stabil, bevor es sich wieder ändert. Das heißt, man hat dann ein stabiles Reglement, dementsprechend kann man mit dem Auto auch über 2-3 Jahre fahren. Und vor allen Dingen, so wie das Auto aufgebaut ist, vom Monocoque her und von den gewissen Einheitsteilen, die Einheitsbauteilen, die verwendet werden müssen zwischen allen drei Herstellern, ist es so, dass man von den Monocoques aus immer wieder ein aktuelles neues Auto aufbauen kann. Mhm. Und insofern gibt es jetzt aktuell diese Thematik Jahreswagen nicht mehr.
Der Austausch zwischen den Fahrern, was Abstimmung angeht, wir hatten vorher angesprochen, dass es ja immer verschiedene Wetterbedingungen und verschiedene Situationen gibt über die Jahre. Also so eine Veränderung, was Rennstrecken und die Bedingungen angeht. Wie weit tauscht ihr euch dann untereinander aus? Ich meine, ihr seid auf der einen Seite Teammitglieder, also ein Gary Paffett, ein Robert Wickens und wie sie heißen. Tauscht man sich aus? Ich habe die Abstimmung, nimm die auch, die ist gut, dann ist das Team Mercedes weiter vorne. Andererseits, jeder kämpft um die will DTM-Champ irgendwo werden. Wie weit tauscht ihr euch aus? Wie weit irgendwo schottet man sich ein bisschen ab? Wie funktioniert das?
Also wir haben bei uns eine komplett offene Politik, was das angeht. Also sowohl Daten als auch Setup-Informationen sind komplett offen für alle. Mhm. Der Austausch dementsprechend zu den Fahrern gar kein Problem, weil jeder Fahrer weiß, wenn ein anderer Fahrer sein Setup sehen möchte oder sehen möchte, was er nachvollziehen möchte, was Veränderungen er gemacht hat und wie die sich ausgewirkt haben, dann sind die alle dokumentiert und er kann sich die anschauen. Also von dem her ist da ein komplett offener, transparenter Austausch und das ist auch eines der Stärken, denke ich, bei uns im Team, dass wir eben diesen offenen Austausch haben, sehr gute Stimmung im Team zwischen den Fahrern und wir uns da gegenseitig unterstützen, um am Ende das gemeinsame Ziel zu verfolgen, dass am Ende des Jahres ein Mercedes den Titel holt.
Eine andere Frage, die ich noch an dich hätte, wie funktioniert das mit der Logistik? Die Autos müssen ja stetig irgendwo auf eine andere Rennstrecke, dann wieder zu Tests irgendwo mal hin transportiert werden müssen. Da muss ja ein unheimlicher Logistikstab dahinter sein. Es müssen LKWs beladen werden, es muss die Mechanik mit, die Leute müssen mit, die Hotels müssen gebucht werden. Macht das dann alles irgendwo ja ein übergeordneter Stab dann für die gesamte Mannschaft oder musst du selber auch dann irgendwo dich kümmern oder kriegst du nur gesagt, morgen Hockenheim das Hotel, hier hast du deine Fahrkarte oder hier hast du deine Flugkarte? Wie funktioniert das von der ganzen Reise und Transport, also inklusive Auto, Mann und Auto, Logistik?
Ja, Logistik ist ein ganz, ganz großer Bereich und liegt da in den Händen vom Teammanagement. Das heißt, da gibt es wirklich mehrere Personen, die sich darum kümmern. Zwei Personen in Abwechslung, die sich wirklich da komplett drum kümmern, um die Logistik von, sag ich mal, dem Personenmanagement, denn es ist ja wirklich eine Menge Flüge oder Autofahrten, die gebucht werden müssen und geplant werden müssen. Für uns Fahrer in dem Sinne ist es vielleicht noch am einfachsten, denn man sucht sich den richtigen Flug aus, oder wenn man im Auto fährt, dann gibt man da Bescheid, dass man im Auto anreisen wird, dann ist es relativ easy. Aber wenn man über ein Team redet von, wie gesagt, 64 Personen, was sich innerhalb Europa für die DTM, für die Formel E teilweise weltweit, da sind es ein paar Personen weniger, da sind wir ungefähr auf 30 Personen limitiert für die zwei Autos. Da müssen sich natürlich viele Leute in Bewegung setzen. Und dann wird es so richtig schwierig, wird es dann erst, wenn wir in den Bereich Auto kommen. Auto, Material, die Trucks, alles, was in Europa ist, wird mit den Trucks bewältigt. Wenn es über See geht, dann müssen wir mit Containern das Material einfliegen. Das muss natürlich alles geplant werden. Also es ist ein sehr, sehr großer Teil. Vor allen Dingen ist es eben auch so, dass zu so einem DTM-Rennen die Trucks an einem Mittwoch anreisen müssen. Am Donnerstag findet der Aufbau statt. Am Freitag geht's los mit den ersten Fahrten, mit dem ersten freien Training. Und Sonntagabend wird dann abgebaut, findet der Abbau statt. In den meisten Fällen erst dann am Montag wieder die Heimfahrt. Das heißt, wenn es dann Rennen sind, die etwas weiter weg sind, zum Beispiel Budapest, dann dauert es schon einen Moment, bis auch das Material wieder zu Hause ist. Mhm. Und dann geht es, wenn wir im Zwei-Wochen-Rhythmus sind, dann geht es natürlich auch ganz schnell, ist es ein Wettrennen gegen die Zeit, die Autos wieder richtig ordentlich, sauber vorzubereiten fürs nächste Rennen. Also das dauert auch seine Zeit. Das Auto wird nicht immer komplett in seine Einzelteile zerlegt, aber ein großer Teil davon wird zerlegt und wieder komplett neu frisch aufbereitet.
Kurze Frage, wir haben noch eine Minute. Fitnessprogramm, also die Herausforderung als Motorsportler ist ja schon sehr groß, vor allem die Nackenmuskulatur wegen der Kniekräfte, der Gehkräfte. Was musst du so, vielleicht in der letzten Minute, so ans Fitness, was machst du als Fitnesstraining, so um dich?
Ja, das Fitnesstraining von einem Rennfahrer ist in der Tat nicht so einfach zu beschreiben, denn zum einen haben wir eine wahnsinnig hohe Anstrengung und auch teilweise einen hohen Puls. Zum anderen sitzen wir ja wirklich im Auto und haben keine physische Bewegung, wie jetzt einen Marathonläufer zum Beispiel. Vieles davon entsteht durch den mentalen Stress. Training generell, Ausdauertraining auf jeden Fall und sehr selektives Krafttraining, gerade im Bereich Nacken und Schultern.
Mauro, wir hätten noch ganz viel zu besprechen. Ich sehe, wir sind dennoch leider schon durch mit der Plattform. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Mein Name ist Michael Trost. Das war dann die Plattform für heute Nachmittag zum Thema Motorsport. Und mein Studiogast war, mein Name einfach.
Ja, Mauro Engel. Danke
vielen schön Dank.
Und drückt uns die Daumen am Wochenende.
Das machen wir ganz fest und wir sagen tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.